Hey, mein Name ist Helena Schäfer und ich bin Podcast-Host des Vertriebsverliebt-Podcasts. Und dabei ist der Name auch wirklich Programm, denn ich lebe und atme nicht nur Vertrieb, sondern bin selber nämlich aktive Vertrieblerin seit über 6 Jahren in der Medienbranche tätig. Und ich kann dir heute aus Sicht einer Vertrieblerin aus der Praxis berichten, was denn überhaupt der After-Sales-Service ist, warum der After-Sales-Service eine so extrem essentielle Rolle spielt und worauf Unternehmen unbedingt achten sollten, wenn sie den After-Sales-Service vorantreiben wollen. Das alles erfährst du heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und wir hören uns gleich.
OMT.
Im ersten Moment macht Amazon vielleicht Verlust, indem sie dir irgendwie 10 Euro verschenken oder sowas, ja? Aber du merkst dir das als Kunde und denkst dir, bei Amazon kann mir nichts passieren. Wenn ich was bestelle, dann bleibe ich nicht auf meinen Kosten sitzen. Bedeutet, du bestellst immer und immer und immer wieder. Und dieser Customer Lifetime Value, den wir ja vorhin hatten, der ist immens hoch und der hält sich auch stabil und der wird auch immer höher, weil man einfach weiß, bei Amazon kriege ich schnell, ich habe kein Risiko, ich werde als Kundin gesehen, gehört und mir wird weitergeholfen und egal welche Probleme ich habe, ich kriege eine schnelle Antwort.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Helena, schön, dass du da bist. Helena, warum ist After-Sales-Service heute wichtiger denn je?
Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Gute Frage direkt vorab. Also, der After-Sales-Service ist heute wichtiger denn je, weil wir, und das ist nicht nur seit kurzem so, vor 2 Jahren oder sowas, sondern sprechen hier wirklich von einer Marktübersättigung, einem Überangebot in nahezu jeder Branche. Und deswegen kannst du aus der Masse eigentlich nur herausstechen, wenn du exzellenten Service lieferst, ein exzellentes Angebot hast und es schaffst, deine Kunden langfristig auch an dir zu oder in deinem Unternehmen zu halten.
Welche Rolle spielt so ein, ich nenne es mal, exzellenter After-Sales-Service für die Kundenbindung, langfristig vielleicht auch?
Also ich persönlich, ich habe es ja gerade auch schon in meiner Vorstellung gesagt, ich komme ja aus dem Vertrieb, ich bin ja keine klassische Online-Marketerin, sondern ich bin an dem Kunden dran, ich komme aus dem Außendienst. Und ich kann aus den letzten 6 Jahren Erfahrung sagen, dass ein exzellenter After-Sales-Service für die Kundenbindung fast schon mit das Essentiellste ist. Klar, dein Produkt muss funktionieren, wenn du super freundlich bist und eine gute Kundenbindung hast zu deinem Kunden, wird dir das lange nichts bringen, wenn du einfach auf gut Deutsch gesagt ein scheiß Produkt hast. Ne? Ich meine, das muss schon an der Front funktionieren. Aber ich habe einfach die Erfahrung gesammelt, dass Kunden vor allem bei dir bleiben, weil du das einhältst, was du versprichst, weil du ein Gesicht zum Kunden hast. Vor allem auch in der heutigen Zeit der Massendigitalisierung, wo viele Kunden zum Beispiel mit so Chatbots und so einem E-Mail, sag ich mal, Verkehr abgefrühstückt werden, schätzen das Kunden aus der heutigen Sicht mehr denn jenen persönlichen Ansprechkontakt zu haben. Und deswegen kann ich aus Erfahrung sagen, jetzt aus Vertriebsbrille, dass das definitiv mit eines der wichtigsten Punkte ist für die langfristige Kundenbindung.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren, also wirklich schon lange her, 10 Jahre locker, habe ich mal eine Studie gefunden, die wollte ich eigentlich im Vorfeld raussuchen. Vielleicht schaffe ich das bis zum Online-Gang dieses Podcasts, in der recherchiert wurde, was After-Sales-Services beziehungsweise auch Betreuung einfach, also ist ja ähnlich, wobei viele immer da gleich ein Upsell oder sowas sich vorstellen. Es geht ja auch darum, dass die Person sich vielleicht mit einem Produkt richtig gut danach vertraut macht. Oder es muss ja nicht immer gleich der Upsell sein, aber trotzdem, dass der Kunde sich nicht alleine gelassen fühlt. Was das für Uplifts im Umsatz bedeutet hat, es war so enorm, dass ich das sehr lange durch Seminare quasi immer mitgepredigt habe. Am Ende, gerade im Online-Marketing, du bist jetzt direkt an der Person draußen im Außendienst, deswegen fand ich das auch total spannend, dich heute mal hier begrüßen zu können. Ich gucke natürlich als Ex-Agenturinhaber natürlich auch drauf, wie kann ich online, digital die Leute langfristig besser binden und vor allem auch abholen, dass sie sich nach einem Kauf wohlfühlen, auch mit dem Produkt, aber auch mit der Marke dahinter und so weiter. Und jetzt in meiner Rolle als OMT habe ich so beides. Ja, also wir haben natürlich die Online-E-Mail-Automation, aber wir haben ja auch einen Vertrieb, der wirklich draußen telefoniert und auch eine Kundenbetreuung, die im Nachgang sich mit Kunden auch langfristig auseinandersetzt. Und ich muss sagen, ich fühle und ich bin voll auf deiner Seite. Diese Digitalisierung wird schon, also ich habe das Gefühl, die Leute vergessen, dass der persönliche Kontakt auch sehr wichtig ist. Wie geht's dir? Also vielleicht kannst du uns auch mal sagen, wie sich aus deiner Sicht der After-Sales-Service in den letzten Jahren verändert hat.
Okay, ich kann jetzt zwar nicht aus Praxis, sag ich mal, von den letzten 20 Jahren sprechen, aber ich kann durchaus schon eine große Veränderung in den letzten 6 Jahren feststellen, vor allem wenn wir das betrachten mit vor und nach Corona. Das gab's ja auch mal, ja, ist ja Gott sei Dank schon 5 Jahre her, aber irgendwie hat das schon so eine Kerbe eingeschlagen, sag ich mal. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ist so ein bisschen dieses, was sich verändert hat. Klar, aufgrund von Corona ist einfach sehr, sehr viel digital passiert. Es wurde unglaublich viel digital gemacht, was unsere Digitalisierung hier in Deutschland natürlich enorm vorangetrieben hat, wenn man mal auf die Schulen und sowas blickt, sehr viele positive Sachen. Aber man muss auch sagen, dass viele Unternehmen teilweise in dieser schnellen Digitalisierung oder Notfallplan-Digitalisierung stecken geblieben sind. Und einfach festgestellt haben, ja, okay, wir können ja viel Masse bedienen, wir können Standard viel machen. Aber wenn es um den individuellen Kontakt geht, da habe ich einfach in der Erfahrung, also auch bei Kundengesprächen feststellen können, dass das teilweise ausgelassen wird, auch bewusst irgendwie, um Kosten einzusparen und sowas. Und dass das langfristig halt einfach was mit der Kundenzufriedenheit macht. Bestes Beispiel eigentlich. Mich persönlich, und das kann ich eigentlich gar nicht anders umschreiben, kotzt das richtig an, wenn ich irgendwo anrufe und dann kommt diese KI-Stimme mit, ja, drücken Sie bitte die 2, wenn bla bla bla. Und eigentlich willst du nur, also was ganz Einfaches gelöst bekommen, weil irgendeine Rechnungsadresse falsch hinterlegt worden ist. Und dann schickt die dir die Rechnung zu, ja, die eigentlich falsch ist, die du geändert haben willst. Und da fängt es ja eigentlich schon an. Das alles ist aus meiner Sicht, aus meinem Verständnis After-Sales-Service, weil der Kunde hat bei dir gekauft und braucht dann im Nachgang nochmal deine Unterstützung. Und ich persönlich finde, dass wir, was das angeht, einen Schritt zurückgemacht haben, dass wir den persönlichen Kontakt, die individuelle Anfrage insofern vermeiden, weil Unternehmen irgendwie Angst haben, dort Kosten zu verschwenden oder Kosten oder Ausgaben oder sowas sind. Und in meinem eigenen Podcast, ich habe ja auch einen, rede ich eigentlich immer und immer und immer wieder darum, also so eine Quintessenz meines Podcasts ist, Geschäfte wurden immer 1000 Jahre, 10.000 Jahre zurück von Menschen gemacht, ja, zu Menschen und werden auch in Zukunft von Mensch zu Mensch gemacht. Und wenn wir das wegnehmen, zum Beispiel mit irgendwelchen KIs, die diesen Prozess einfach abnehmen, dann bin ich mir sicher, dass das noch in die Jahre vorausdenken massive Probleme verursachen wird, weil die Kundenzufriedenheit abnehmen wird.
Ich finde, also ich merke das gerade so ein bisschen auf anderer Ebene. Da geht es nicht um After-Sales, aber vor allem um den Sales davor. Wir haben hier verschiedene Strukturen neu eingezogen, unter anderem auch sogenannte Onboarding-Calls. Das heißt bei uns, es geht gar nicht um neue Kunden, sondern um, ja doch schon, also keine zahlenden Kunden, sondern OMT-Kunden. Das heißt, sie sind irgendwie bei uns registriert. Wir versuchen, die Community kennenzulernen. Das heißt nicht, dass wir ein Gespräch mit denen machen und denen direkt was verkaufen wollen. Nein, aber wir wollen, dass sie eine Vertrautheit zu uns bekommen. Und wir wissen, seitdem wir das machen, gehen auch die Umsätze nach oben. Also tatsächlich ohne jetzt geschult oder gezielt Sales zu machen, durch die Beziehung, die dadurch entsteht, dieses Außergewöhnliche, diesen persönlichen Kontakt auf einer großen Online-Plattform, merken wir, dass die Leute richtig Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten und finden das mega sympathisch. Und tatsächlich machen wir es jetzt so, auch seit einem halben Jahr, da war aber noch nicht so viel Anlass, dass wir nach Events und nach Seminaren, bei Webinaren, das wäre zu viel, aber bei Seminaren, wobei da machen wir es teilweise auch, wirklich auch die Leute um Kontakt fragen. Wir rufen die nicht einfach an, aber wir fragen sie, ob sie nochmal einen Coffee Break Call mit uns machen wollen, damit wir ein Feedback kriegen zu den Seminaren, zu den Webinaren. Auch wenn sie neu sind, können wir ihnen irgendwie helfen. Und seitdem wir diesen persönlichen Kontakt wieder massiv ausgebaut haben, springen die Umsätze. Tatsächlich, das, was wir digital gar nicht geschafft haben. Jetzt kann man auf der einen Seite sagen, wir haben es digital nicht gut gemacht. Boah, weiß ich nicht. Wir haben hier Leute sitzen, die ähnlich wie ich 15, 17 Jahre Erfahrung im Online-Marketing haben. Das heißt nicht, dass wir die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben, aber definitiv nicht alles falsch machen. Der persönliche Kontakt ist schon sehr, sehr wertvoll. Dein Podcast verlinken wir in den Shownotes. Ich habe einen anderen Podcast gehört vor kurzem, da ging es auch um Vertrieb. Die Credits gehen raus an den Robin Heinze, also auch Online-Marketing-Podcast. Schaut euch, könnt ihr euch gerne mal anhören. Versucht den auch zu verlinken. Ich muss gucken, ob ich die Folge finde. Da hat ein Vertriebler auch gesagt, verkauft wird über persönliche Beziehungen und nicht, also Kaltakquise hat seinen bestimmt seine Daseinsberechtigung, bestimmten Grad, aber wenn du große, teure Produkte kaufen willst, dann ist es in erster Linie der persönliche Kontakt.
Also du hast ja gerade, wenn ich noch ein bisschen was einhaken darf, das ist ja genau das, was du gesagt hast, bestätigt ja genau das, was ich beobachte und was auch einfach logisches Denken einfach ist. Natürlich kaufst du dort und fühlst und hast eine stärkere Bindung, wenn du das Gefühl hast, ich werde als Mensch gesehen und nicht einfach als, ich sag mal, Kundennummer 267, die jetzt gerade Anfrage 134 oder sowas hat, sondern es geht einfach um dieses Kommunikative, um dieses Vertrauensgefühl. Und dieses Vertrauensgefühl wirst du nicht hinbekommen, wenn du jemanden abspeist mit irgendwelchen automatisierten E-Mails, mit irgendwelchen, ich sag mal, automatischen Hotlines, wenn du wirklich eine Anfrage, ein Problem hast, wenn du nie irgendwie das Gefühl hast, vor allem in hochpreisigen Produkten, ja, wir sprechen jetzt nicht irgendwie von 20-Euro-Sales oder so im E-Commerce, ja, sondern du hast dich entschieden, eine Investition zu tätigen, die irgendwie in hohe vierstellige Summen oder fünfstellige Summen geht. Du weißt aber, um ehrlich zu sein, gar nicht, wer ist denn überhaupt Geschäftsführer? Du hast kein Gesicht zum Unternehmen, sag ich mal. Und da fängt es doch an, dass du dich automatisch eine gewisse Distanz zu dem Unternehmen herstellst, obwohl du dort gekauft hast. Verstehst du, was ich meine? Und das ist ja genau das, was du ja gerade gesagt hast mit dem Community Building. Und da kommen wir auch schon zu dem ersten Punkt, was viele Unternehmen da draußen falsch machen, wenn es um After-Sales-Service geht. After-Sales-Service bedeutet nicht, dass du irgendwie schaust, dass du irgendwie bestimmte Upselling-, Cross-Selling-Strategien fährst, irgendwie Kunde hat gekauft, wie schaffe ich es jetzt irgendwie eine Steigerung hinzubekommen, sondern After-Sales-Service ist das Große und Ganze. Und After-Sales-Service funktioniert in Zusammenarbeit mit dem Marketing, mit dem Kundenservice. Das ist alles ein großer Topf und man betrachtet den Kunden ganzheitlich und schaut, wie können wir es schaffen, dass wir den Kunden langfristig an uns binden und glücklich machen und ihm exzellenten Service bieten und ihm Lösungen bieten zu seinem oder allgemein ihrem Bedarf, ja. Und das ist genau das, was viele falsch machen. Ich habe schon so oft irgendwelche Produkte gekauft. Ja, das ist so richtig Ami-Strategie, finde ich. Das sieht man sehr, sehr viel auf dem amerikanischen Markt. Du kaufst und irgendwie 5 Minuten später kommt dann eine E-Mail, ach, kauf doch das noch und wie wär's noch damit und so weiter. Und das ist ein massiver Fehler, den man im After-Sales-Service vermeiden sollte, wenn man es richtig angehen möchte. Und da hast du ja eigentlich schon ein wunderbares Beispiel gerade genannt, wie man es richtig machen kann, und zwar den Community-Gedanken zum Beispiel vorantreiben.
Das Community, das Wort, das lag mir schon jetzt länger auf der Zunge. Auch das ist etwas, also du merkst schon, alleine, ich bin sehr auf deinen Artikel angesprungen, weil ich mich sehr viel mit dem Thema beschäftige. Und ja, wir müssen geregelten Vertrieb machen, um wachsen zu können und vielleicht auch das, was der OMT macht, noch besser rauszubringen. Und deswegen habe ich mich die letzten 1,5 Jahre sehr viel damit beschäftigt, auch sehr viel dazu gehört. Und ich habe auch keine Vorerfahrung. Ich habe zwar den Vertrieb meiner Agentur damals gemacht. Das lief auch gut. Ich meine, die hat mittlerweile 50 Mitarbeiter. Das kann nicht so schlecht gelaufen sein. Aber per se würde ich mich nicht als erfahrenen Vertriebler sehen und musste mich viel damit beschäftigen, um das Unternehmen hier voranzubringen. Habe jetzt wirklich ein paar gute Leute an Bord. Und trotzdem stolper ich immer wieder über das Thema Community. Also, es war ganz spannend. Das war, ich glaube, ein Schuhhersteller, den ich da gehört habe. Der, war es ein Schuhhersteller? Na, Basketball? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da ging es darum, dass ein Online-Shop eine Community aufgebaut hat, weil die einfach gemerkt haben, dass durch die Community der Uplift enorm war. Also mit je größer die Community, desto mehr Uplift, obwohl sie eigentlich in der Community nichts verkauft haben, sondern einfach nur eine gemeinsame Fläche, sei es Diskussion, sei es ein Gefühl der Verbundenheit, was auch immer, geschürt haben. Und das ist ja etwas, was wir schon seit Jahren machen, also die OMT-Community, wir reden überall davon. Ich glaube auch, dass wir deswegen nur dahin gekommen sind, wo wir sind, aber ich glaube, es geht auch noch besser. Du hast jetzt deine Erfahrung mit uns zum gewissen, also du hast sehr, sehr gute Dinge gesagt und du hast das Thema Community mit angeschnitten. Wie kann ein Unternehmen seinen After-Sales-Service strategisch aufbauen, wenn ich das im Kopf habe?
Sehr, sehr gute Frage, wo ich ein bisschen mehr ausholen muss, aber dafür sind wir ja da. Ich möchte das Ganze eigentlich gerne mit einem Beispiel untermauern, weil ich persönlich aus der Medienbranche komme. Ich war schon immer dort, ich bin dort geblieben, weil es mir einfach super gefällt. Und hier kann ich am besten einfach aus Erfahrung sprechen. Und zwar ist es so, Medienbranche, damit du das auch einordnen kannst, Hier geht es nicht nur um Online-Marketing-Dienstleistungen, sondern allgemein auch so um Mediakampagnen. Sagen wir mal so die typischen Werbeplakate, die du siehst, Buswerbung, was auch immer. Das alles gehört zur Medienbranche. Und es ist ein Überangebot in der Medienbranche da. Bedeutet, du brauchst ja nur einmal googeln, sagen wir mal, du bist jetzt ein Unternehmen, keine Ahnung, Metzgermeister oder so oder Malermeister und du möchtest jetzt eine Webseite haben, dann googelst du und hast gefühlt auf einen Schlag 300 verschiedene Unternehmen. So. Also bedeutet, das Angebot ist leicht zugänglich, bedeutet Marktübersättigung. Wie schaffst du es jetzt langfristig aus dieser Marktübersättigung herauszustechen? So, sagen wir mal, du hast jetzt einen Vertrieb, der funktioniert, bla bla bla, Leads, die reinkommen. Also das war jetzt erstmal so die Vorgeschichte zur Medienbranche. Das ist eine hart umkämpfte Branche und deswegen sollte hier der After-Sales-Service ganz besonderes hohes Augenmerk drauflegen. Und deine Frage war ja, wie schafft ein Unternehmen das jetzt strategisch aufzubauen? Also hier kann ich aus Erfahrung sagen, als allererstes natürlich einen exzellenter Service. Es gibt so viel Schrott da draußen, wo die meisten Kunden schreiend weglaufen von, vor allem in der Medienbranche, aber auch ganz, ganz viel andere Branchen, die betroffen sind, einfach aufgrund des Überangebots. Also das ist erstmal sehr, sehr wichtig, weil ein After-Sales-Service kann nicht funktionieren, wenn du schrottige Produkte hast, die nicht funktionieren. Dann ist es zum Beispiel so, dass ich persönlich als Vertrieblerin, ja, ich habe diese Prozesse nicht aufgesetzt, aber du kannst auch als einzelne Person schon unglaublich viel vorantreiben, indem du einfach proaktiv auf den Kunden zugehst. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Kunden gehabt, bleiben wir mal bei Malermeister, der hatte Website-Bedarf, ja, der hatte, keine Ahnung, ist schon seit 30 Jahren an einem Standort und so langsam passt seine Visitenkarte nicht, die auch noch nicht mal SSL verschlüsselt ist, sondern er brauchte irgendwie ein Aushängeschild für sein Unternehmen da draußen, damit er seine Dienstleistung präsentieren kann. Bedeutet, bei mir war er richtig. Ich habe ihm die Webseite und ein schönes Paket zusammengestellt. Und jetzt sagen ja die meisten, ja gut, ich habe ja seinen Bedarf erfüllt. Der hat jetzt eine Webseite, ich kann jetzt zum nächsten ziehen. Ich persönlich habe das quasi so angesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe den kompletten Prozess beobachtet und verfolgt. Ich wollte darüber benachrichtigt werden, wenn die Webseite im Setup-Call war, im Rohentwurf, wenn es Abstimmungstermine mit dem Kunden gab. Ich bin nicht die Webdesignerin, aber ich habe die Hand darüber, weil ich ja das Gesicht zum Kunden bin. Ne? Und so war ich quasi immer im Austausch und habe nochmal im Nachgang nachgerufen und gesagt, sagen wir mal, der Kunde heißt Herr Müller. Herr Müller, wie zufrieden waren Sie denn? Gibt es noch Fragen? Kann ich Sie weiter unterstützen? Kann ich irgendwas für Sie tun? Passt das mit der Rechnung? Ist die Rechnungsadresse? Also diese ganzen Nachfragen einfach und diesen persönlichen Kontakt immer aufrecht zu erhalten. So, also das ist das allererste, was super, super, super leicht umgesetzt ist. Das kannst du ja auch allein schon mit E-Mails machen. Ich habe das schon unglaublich oft bei Unternehmen gesehen, die irgendwie im Nachgang eines Kaufes oder wenn du ein Beratungsgespräch hattest, einfach eine E-Mail rausgeschickt haben. Wie zufrieden waren Sie mit dem Service? Bitte nehmen Sie sich irgendwie 3 Minuten Zeit, um unseren Service zu bewerten. Also es ist ja auch After-Sales-Service, was strategisch implementiert worden ist. Ne? Dann ist es so, dass dieser enge Kundenkontakt ja früher oder später automatisch dazu führt, dass sich ein anderer Bedarf ergibt. Beispiel auch wieder aus der Praxis. Der Malermeister hat dann irgendwann mal festgestellt, ja, okay, Webseite ist schön und gut, aber die Aufträge bleiben aus. Dann habe ich ihm erklärt, ja, das ist ja auch erstmal der erste Schritt. Ich meine, irgendwie müssen wir die Kunden aufmerksam machen auf ihr neues Schaufenster, ja. Die Kunden vorbeischicken, den Verkehr da, sag ich mal, steigern. Und das schaffen wir, indem wir zum Beispiel Google Ads darauf schalten. Das ist ihm eingeleuchtet. Und weil wir einfach schon so eine enge Kundenbeziehungen hatten oder er halt auch Vertrauen gewonnen hat, dass es mir nicht nur darum geht, schnelles Geld mit ihm zu machen, ist dann automatisch, ohne dass ich es erzwungen habe, ein Cross-Selling entstanden, also ein sinnvoll ergänzendes Produkt aufbauend auf die Webseite. Und so kann man das strategisch aufbauen. Dann gibt's ja noch 1000 andere Automatisierungsmöglichkeiten, da bist du ja der Marketing-Experte wieder, der unterstützend dazu arbeiten kann, dass der Kunde einfach automatisch kontaktiert wird. Und für mich persönlich ist die Quintessenz wirklich, ein Gesicht zum Kunden zu sein und beim Kunden dran zu bleiben und regelmäßig im Austausch zu bleiben. So, jetzt habe ich, glaube ich, sehr lange und gut ausgeholt.
Ja, fand ich total spannend. Wenn du den After-Sales-Service jetzt aufbaust und so weiter, also ich finde das total spannend, wie du das erklärt hast mit dem Cross-Selling und so weiter, das ist genau das, was wir auch sehen. Nichtsdestotrotz fällt es mir, man sagt ja immer, Vertriebler zu messen ist eigentlich relativ einfach, weil man kann ja einfach den Umsatz nehmen, so nach dem Motto. Ich glaube aber, das ist zu kurz gedacht. Und gerade wenn es um so Cross-Selling-Themen geht, um herauszufinden, wer kann das auch gut? Also ja, ich kann den Umsatz messen und wenn einer weniger Umsatz macht, dann ist das schlechter als einer, der viel Umsatz macht. Aber rein theoretisch kann auch der viel Umsatz macht, einfach mehr gemacht haben in seinem Bereich, hat aber ganz viele Chancen liegen gelassen, weil er vielleicht den Rest nicht so gut kennt. Also bei uns ist das ganz extrem. Wir haben 4, 5 verschiedene große Monetarisierungsfelder und wir haben es ganz häufig, dass eine Person, die bei uns Leads kauft, aber ja theoretisch auch noch Leads über Konferenzen kriegen könnte, aber vielleicht auch Personal sucht. Also wir vermitteln ja auch Personal. Also das wissen aber viele gar nicht. Und wenn der Mitarbeiter das selbst nicht so genau weiß, also was machen denn hier die anderen Abteilungen und so weiter, und gerade jemand, der viel draußen ist, der vor allem in seinem eigenen Bereich unterwegs ist, vielleicht dann noch nicht 100% richtig geschult wurde, weil sich das Unternehmen erst nachdem er begonnen hat, auch weiterentwickelt hat, da könnte es halt schwierig werden. Deswegen die Frage an dich, welche KPIs sind für dich entscheidend, um den Erfolg im After-Sales-Service zu messen? Und ich will nicht nur das Wort Umsatz hören.
Sehr gute Frage, die ich, glaube ich, nicht eindeutig beantworten kann, weil ich ja gar nicht aus der Unternehmensbrille schaue, sondern aus der Vertrieblerbrille. Ja, ich bin teilweise auch einigen Prozessen ausgeliefert, die ich nicht beeinflussen kann. Ja, ich muss mit dem arbeiten, was mir gegeben wird. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, was extrem kritisch beäugt worden ist und wo wir auch als Vertriebler dran gemessen worden sind, ist beispielsweise die Winback-Quote. Weil die Winback-Quote ist ja auch nichts anderes als ein Kunde springt ab, irgendwo und irgendwann mal hat er ja gekauft. Gemeinsam herauszufinden, wo denn dieser Absprungspunkt quasi oder diese Entscheidung einfach gefällt worden ist. Und da hat sich das Unternehmen, und das finde ich auch sehr, sehr gut und auch strategisch klug, dazu entschieden, den Vertrieb darauf anzusetzen und nicht den Kundenservice. Weil der Vertrieb hat in der Theorie, sag ich mal, den kompletten Sales Cycle begleitet. Im besten Fall von der Akquise vom Erstkontakt bis hin über den Abschluss noch die Produkte mitverfolgt und irgendwann mal dann halt auch die Kündigung. Ja, das ist zum Beispiel so eine wichtige KPI, die ich aus Erfahrung sagen kann, wo wir auch mit gemessen worden sind und wo wir auch verprovisioniert worden sind. Weil einen Kunden wieder zurückzuholen, nachdem er eine Entscheidung getroffen hat, ich habe eigentlich keinen Bock mehr da drauf, ja, und das glatt zu bügeln, das bedeutet ja auch Arbeit, ja, und da hinzugehen und mit dem Kunden lösungsorientiert zu arbeiten. Und dann gibt es noch allgemein KPIs zum After-Sales-Service. Ich würde allgemein sagen, wie viel Kontakt ich mit einem Kunden habe, nachdem er gekauft hat. Ist das vielleicht eine E-Mail, die ich pro Jahr versende mit, hey, sind Sie noch da oder wollen Sie mal einen anderen Vertrag vergleichen? Oder geht es auch darum, einfach, wie ich es ja schon ausführlich erklärt habe, mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben und gewisse Touchpoints zu generieren und diese auch auf einem gewissen Level zu halten? Das sind so aus Erfahrung jetzt ad hoc die 2 KPIs, wo ich sage, da kann man den After-Sales-Service wunderbar dran messen.
Mhm. Ja. Also das mit dem Winback, das habe ich noch gar nicht hinterfragt. Das muss ich mal hier intern diskutieren. Gibt es bestimmte Branchen, in denen After-Sales deiner Meinung nach besonders erfolgskritisch sind?
Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt gerade keine Branchen so ad hoc aufzählen, aber man kann sich eigentlich so als Faustregel nennen oder im Hinterkopf behalten. Überall dort, wo ein Überangebot ist. Und in der heutigen Zeit, wir leben einfach in einer Zeit, da brauchst du einmal bei Google reingehen und sagen, ne, Webseite vergleichen, was auch immer, und hast 300 Angebote. Also überall dort, wo du leichten Zugang zu Informationen hast, leichten Zugang zu Angeboten und überall dort, wo viele Anbieter sind.
Wie kann ein Unternehmen deiner Meinung nach mit After-Sales-Services den Customer Lifetime Value steigern?
Naja, ganz einfach, indem du exzellenten Service leistest, indem du den Kunden nicht einfach nur als Umsatzzahl betrachtest, sondern als Wesen, sag ich mal, als Person mit individuellen Bedürfnissen, mit individuellen Bedarf und einfach schaust, dass du möglichst jederzeit aus Kundenperspektive dir Gedanken machst, wie kann ich meinen Kunden noch erfolgreicher machen? Wie kann ich meinem Kunden weiterhelfen? Wie kann ich seine Probleme noch besser lösen? Und so wirst du auf kurze oder lange Sicht immer den Customer Lifetime Value steigern, weil ein Kunde sich an dich bindet, weil er dir vertraut und weil er, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben mit dem Malermeister, ja, der hat eine Webseite bei mir gekauft, erste Investition getätigt. Er hat gesehen, ich kümmere mich darum, ich bin für ihn da und er ist automatisch mit seinen weiteren Fragen zu mir gekommen. Das wird auf kurze oder lange Sicht automatisch den Customer Lifetime Value steigern. Vielleicht jetzt nicht in einem Monat, aber auf lange Sicht auf jeden Fall. Weil warum sollte ein Kunde nicht zu dir kommen, wenn er irgendwelche Fragen hat zu dem Thema? Das ist unlogisch. Wenn er dir vertraut, dann wird er dir von alleine aus ganz einfach, ohne dass du da viel Druck ausüben musst oder sowas, sagen, was er braucht und was er will. Und im besten Fall kannst du es dann auch liefern.
Du hast jetzt schon mehrfach das Wort Vertrauen gesagt.
Ja.
Vertrauen gegenüber einer Marke aufzubauen, das funktioniert. Gegenüber das Vertrauen gegenüber einer Person aufzubauen oder auch zu verlieren, ist meiner Meinung nach intensiver möglich. Oder siehst du das anders?
Da müsstest du mir jetzt einmal erklären,
ja,
warum du das glaubst.
Weil ich, also wenn ich jetzt irgendwo ein Problem habe, sei es, es kann, also es muss gar nicht sein, das Problem ist, dass ich jetzt mit jemandem Ärger habe oder sonst was. Es kann ja auch ein Problem sein, dass ich eine Hilfe brauche. Also jetzt überhaupt nichts, muss nicht immer gleich negativ behaftet sein. Aber zu wem gehe ich? Gehe ich zur Marke oder gehe ich zu der Person, die mir hilft? Also Community haben wir vorhin geredet. Wir haben über, du hast jetzt sehr, sehr ausführlich uns erklärt, was du denkst, worauf es ankommt. Und ich höre immer wieder das Wort Vertrauen. Und Vertrauen, ja, natürlich muss auch ein Vertrauen gegenüber der Marke da sein, dass die Qualität stimmt und so weiter und so fort. Aber final habe ich immer das Gefühl, wenn ich mich auch selbst hinterfrage, da, wo ich richtig Geld ausgebe, also nicht so die 10-Euro-Verkäufe oder Einkäufe oder irgendwas, laufen in erster Linie da, wo ich Vertrauen habe. Und meistens, wenn ich mich kritisch hinterfrage, ist das immer personenbezogen und gar nicht unbedingt markenbezogen. Oder es war die Marke und dann ist das Vertrauen zur Person größer geworden. Ist meine Meinung. Siehst du es anders oder wie könntest du es für dich einschätzen? Also
ich glaube, dass ich es genauso sehe wie du, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Weil am Ende ist es ja auch schon wieder so. Eine Marke ist eine Marke. Klar steht sie für etwas. Der Markenruf hat sich irgendwie aufgebaut. Aber am Ende hilft dir trotzdem eine Person weiter und nicht eine Marke, ja? Und wenn es jetzt nicht per se die Person ist, ich muss gerade irgendwie komischerweise ad hoc so an Apple denken. Apple wird immer noch mit Steve Jobs assoziiert und das wird auch niemals weggehen, ja? Weil dieser Mensch einfach diese Marke so vorangetrieben hat, ja? In seinem ganzen, ich habe die ganze Biografie gelesen, also ist auf jeden Fall ein Brecher, aber eine riesige Empfehlung. Man muss auch nicht alles durchlesen, aber einfach so mal in diesen Kopf reinzusteigen von diesem Genie, ja? Und irgendwie, klar, du gehst jetzt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel in einen Apple Store reingehst, dann ist es dir eigentlich egal, wer dir dieses neue iPhone zum Beispiel verkauft. Du kaufst es, weil du die Marke einfach fühlst. Aber das alles hat auch mit einer Person angefangen, die es publik gemacht hat, sag ich mal, ja. Und klar, am Ende des Tages ist es trotzdem so, wie du jetzt gerade gesagt hast, ich kenne unglaublich viele, da muss ich jetzt irgendwie im zweiten Beispiel so an Versicherungsvertreter denken, ja. Wie viele haben irgendwie ein Problem zum Beispiel gehabt oder haben irgendwie eine Versicherung abgeschlossen oder sowas und haben sich dann so gut und aufgehoben bei dem Versicherungsvertreter gefühlt, als der dann quasi umgezogen ist oder irgendwie selbstständig sich gemacht hat, es hat er quasi irgendwie den ganzen Kundenstamm mitgenommen. Also das ist ja, das stützt ja die These, die du ja gerade genannt hast, dass irgendwie anfänglich vielleicht erstmal wegen einer Marke gekauft wird, aber am Ende trotzdem die Person entscheidet, wie wohl du dich fühlst und wie aufgehoben. Und das ist ja nichts anderes, wie ich es ja eingangs gesagt habe. Geschäfte werden von Mensch zu Mensch gemacht und entweder du fühlst dich wohl, du hast ein gutes Bauchgefühl, du fühlst dich als Mensch gesehen mit deinen persönlichen Bedürfnissen und nicht nur als Umsatzmaschine, wie ich es ja gerade gesagt habe, ja. Oder eben nicht. Und wir kaufen eher bei denjenigen, wo wir uns aufgehoben fühlen. Das ist ein ganz, ganz innerliches, menschliches Bedürfnis. Und das wirst du von Mensch zu Marke nie so extrem persönlich hinbekommen wie von Mensch zu Mensch.
Ich sage ja immer, um einen erstklassigen Service zu bieten, muss man auch so Aha-Effekte erzeugen, also so, Aha ist vielleicht das falsche Wort, so Effekte erzeugen, dass etwas Unerwartetes kam. Und ich habe früher mal, das habe ich schon mal irgendwann in den, keine Ahnung, Dutzenden, Hunderten Folgen, die ich hier aufgenommen habe, irgendwann schon mal breit erzählt. Ich habe in meiner Studentenzeit mal in einem Callcenter gearbeitet. Nicht, weil ich im Callcenter arbeiten wollte, sondern weil ich über Umwege gehört habe, dass es dort eine sehr gute Gesprächsschulung gibt. Und habe dann dieses Unternehmen, ich nenne es jetzt mal nicht, ehrlich gesagt, ein bisschen ausgenutzt. Ich weiß, ich finde es nicht ganz cool, was ich damals gemacht habe, aber ich habe eine sehr gute Ausbildung genossen, habe dann noch einen Monat da gearbeitet. Mir war eigentlich immer klar, dass ich das nicht weitermachen will. Ich wollte halt diese Ausbildung genießen. Und habe dann doch noch zwei Monate länger weitergearbeitet, weil es dann auch doch ganz gut bezahlt war und ich auch relativ erfolgreich war. Und ich war dann zuständig, es war eine Bank, ich war zuständig für die Personen, also kennst du, wenn jemand anruft, richtig sauer ist und dann nach dem Chef verlangt. Und ich war dann in der Abteilung, die quasi den Chef gespielt hat. Also es wurde dann zu mir weitergeleitet. Und meine Aufgabe war es, diese Person, die so richtig sauer war, quasi abzufrühstücken, dass sie gehen muss, dass sie geht mit einer Entschuldigung. Aber nicht eine Entschuldigung von mir, sondern von der Person für ihr Verhalten am Telefon. Mhm. Und das war total spannend, das zu lernen, wie man die Leute greifen kann und so weiter. Aber das funktioniert auch nur, wenn das Unternehmen dahinter steht und an der einen oder anderen Stelle auch dann überperformt. Heißt, der Kunde hat ein Problem gehabt, wir haben das gelöst und wir haben ihm sogar etwas mehr Lösung gegeben, als er in dem Moment eigentlich haben wollte. Und auf einmal wurde aus einem schlechten User ein sehr guter User. Also Kunde, ein sehr guter Kunde. Da gab es Statistiken innerhalb der Bank, dass diese Leute, die nach so einem Problem später mehr Geld im Depot gelassen haben und so weiter und so fort. Und das habe ich irgendwann versucht, hier beim OMT mit reinzubringen. Wir haben vor 4 Jahren, glaube ich, war es, mal gesagt, wir wollen uns den Hashtag OMT Liebe dranpacken und hier intern gesagt, wir wollen zufriedene Kunden haben. Eigentlich auch auf Teufel komm raus. Also es sei denn, der Kunde verhält sich wirklich komplett schief. Aber dass man immer sagt, okay, wenn einer mit Kritik kommt, und das passiert öfter, dass irgendwas kritisiert wird, dass wir es erstmal annehmen und überlegen, okay, wie reagieren wir jetzt da drauf? Hat der Kunde recht? Macht den Perspektivwechsel? Hat der Kunde recht? Und dann im nächsten Step überlegen, okay, was kann man jetzt machen, womit der Kunde nicht gerechnet hätte? Das muss nicht sein, dass ich ihn zum nächsten Event einlade oder wie auch immer. Das kann irgendwas anderes sein. Und wenn es dann nur 2 Wochen, weil wir wissen, er hat in 2 Wochen Geburtstag und er kriegt noch ein Geburtstagsgeschenk hinterher oder irgendetwas. Also es können Kleinigkeiten sein. Und wenn man sich das immer wieder ranholt, dann baut man Vertrauen auf, auch bei Leuten, die, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ihr werdet es nicht glauben, dann den verkauft man meistens, also es klingt jetzt so, als ob ich das nur machen würde wegen Verkaufen. Nein, ich mache das, weil die Marke gut dastehen soll und damit alle Mitarbeiter, die im Sales oder im Kundenkontakt arbeiten, langfristig von unserem Verhalten profitieren. Aber ja, es zahlt sich auch irgendwann auf den Umsatz aus, weil die Menschen uns vertrauen, dass sie, wenn sie Kritik äußern, auch gehört werden und dann im nächsten Step auch betreut werden.
Ja, da habe ich auch noch mal was Interessantes, also auch ein Praxisbeispiel zu. Warum glaubst du, ist Amazon so erfolgreich geworden?
Also ich glaube ja an die überragend fast perfekt funktionierende Webseite von denen, aber ich nehme nicht an, dass du das meinst. Gute Frage. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, um ehrlich zu sein.
Ja, kein Problem, ich löse es jetzt auf. Also, Jeff Bezos ist ein brillantes Genie, brillant. Ich habe ihn schon sehr lange, schon vor, boah, ich glaube, das erste Interview ist schon 8 Jahre her oder 10 Jahre, wo ich mal so richtig mich mit seiner Persönlichkeit auch befasst habe. Und Amazon ist auch nur so erfolgreich geworden, weil so ein brillanter Kopf dahinter ist. Ja, man kann sagen, was man will jetzt heutzutage, ja, aber Amazon macht eine Sache überdurchschnittlich hervorragend gut und das ist Kundenservice, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, weil du bei Amazon immer eine Lösung bekommst und im ich sag mal Ernstfall sich Amazon immer für dich entscheiden wird und gegen den Verkäufer. Das kann ich so gut aus Erfahrung sagen, weil ich selber mal FBA gemacht habe. Ich war selber mal Verkäuferin bei Amazon und ich weiß, wie die Verkäufer, was da für Anforderungen sind, was Amazon von dir verlangt als Verkäufer und wie du im Ernstfall mit Kunden umgehen musst, die ein Problem haben, die irgendwie eine Eskalationsstufe haben und so weiter. Da macht Amazon kein Heil draus. Die sagen, die setzen dir eine Frist zum Beispiel, wenn irgendeine Kundenservice-Anfrage ist, 48 Stunden hast du Zeit, ansonsten wird das Ticket geschlossen und automatisch von deinem Konto storniert, sag ich mal. Also klar, blöd jetzt für die Verkäuferseite, aber es ist ja deine Entscheidung, ob du jetzt auf Amazon inserieren willst oder nicht. Ja, es ist ein riesiger Marktplatz. Fakt ist aber, Amazon hat eine Sache von Anfang an richtig gemacht und das ist exzellenter Kundenservice, den Kunden mit seinem Problem in den Vordergrund stellen. Die sind schnell, du bekommst prompt Antworten und am Ende willst du ja eigentlich nur eines, dass dir mit deinem Problem weitergeholfen wird. Du endest in keiner Warteschleife, die haben ganz, ganz krasse Regeln, wie lange das Telefon klingen darf, bis mal jemand durchkommt, wie lange der Versand stattfinden darf, wie lange ein Kundenticket offen bleiben darf. Und die haben sogar so verschiedene Stufen, sag ich mal. Wenn es eine Erstattung gibt, bis 10 Euro musst du das Produkt nicht zurückschicken, da kriegst du das Geld sofort, bis 20 Euro dauert so und so lange, bla 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 so. Und das ist einfach so extrem brillant. Und man darf sich dann auch einfach nicht wundern. Also es ist eine logische Konsequenz, warum Amazon so ein milliardenschweres Unternehmen ist. Weil die einfach verstanden haben, worauf es ankommt und dass der Kunde mit seinen Problemen im Mittelpunkt steht.
Hm. Tatsächlich, der Kundenservice von Amazon ist eigentlich immer sehr, sehr schnell und sehr stark. Es hat mich schon immer gewundert. Und ja, ich weiß auch in Diskussionen mit Freunden immer wieder diese Verwunderung, die wollen noch nicht mal das Produkt zurückhaben. Das sind dann zwar meistens kleine Produkte, das ist total richtig und man sagt immer, ja, über was rede ich denn bei der Telekom? Meistens, dass ich nicht durchkomme in der Telefonleitung, wobei sich das auch gebessert hat, das muss man ganz klar sagen, aber die haben halt einfach ihren Ruf weg und aktuell habe ich das Gefühl, dass die Versicherungen dieser Welt dieses Problem haben. Also ich habe jetzt dann vielleicht auch gerade einen falschen Blick auf die Sache, weil ich sehr viel mit Versicherungen gerade rumkämpfen muss, privater Natur. Aber was ich da in Warteschleifen hänge und wie lange es dauert, bis da überhaupt jemand auf eine E-Mail antwortet, da vergehen Wochen. Also wirklich extrem. Und ja, da entwickelt sich eine sehr, sehr negative Energie, die natürlich auch weitererzählt wird. Also das muss man mal vielleicht gar nicht so außen vor lassen. Ich meine, ich rede gefühlt allein, dass ich jetzt mit dir darüber rede, aber auch, und ich meine, jetzt hören hier auch ein paar tausend Leute zu, gell? Also das ist eigentlich total schlecht für jede Versicherung, wenn darüber geredet oder jede Marke, wenn so darüber geredet wird. Aber ich mache das ja auch im Freundeskreis. Jeder weiß, in meinem Freundeskreis weiß, was ich für Probleme da habe und so weiter.
Ja. Und warte mal, noch kurz, dann haben wir, glaube ich, das Amazon-Thema abgeschlossen. Man darf ja auch, und das ist ja genau das, im ersten Moment macht Amazon vielleicht Verlust, indem sie dir irgendwie 10 Euro verschenken oder sowas, ja. Aber du merkst dir das als Kunde und denkst dir, bei Amazon kann mir nichts passieren. Wenn ich was bestelle, dann bleibe ich nicht auf meinen Kosten sitzen. Bedeutet, du bestellst immer und immer und immer wieder. Und dieser Customer Lifetime Value, den wir ja vorhin hatten, der ist immens hoch und der hält sich auch stabil und der wird auch immer höher, weil man einfach weiß, bei Amazon kriege ich schnell, ich habe kein Risiko, ich werde als Kundin gesehen, gehört und mir wird weitergeholfen und egal welche Probleme ich habe, ich kriege eine schnelle Antwort. Ja? Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein Anstoß an alle Unternehmen da draußen, dieses Risiko am Anfang einzugehen und nicht immer zu sagen, ja, wir müssen hier auf unsere Kosten schauen und immer über Break-Even oder sowas sein, sondern vielleicht im ersten Schritt zu sagen, wir sind jetzt vielleicht im ersten Sales-Cycle oder im ersten Bestellprozess vielleicht auch mal unprofitabel, sehen das Ganze aber mal auf längere Sicht. Ja, und das gehört ja auch alles zum After-Sales-Service dazu. Also Amazon ist einfach ein lebendes Beispiel dafür, wie man es richtig machen kann. Aus Kundensicht, sagen wir es mal so.
Wahrscheinlich wird der eine oder andere entgegnen, das muss man sich dann auch leisten können. Ja, das stimmt, man muss sich das leisten können.
Ja.
Ich weiß auch, wie es ist. Ich habe das ein oder andere Startup betreut. Ich sehe auch den OMT noch als Startup, dass man manchmal kurzfristige und langfristige Entscheidungen treffen muss. Und ja, wenn man kurzfristig ins Schwimmen kommt und das Geld fehlt, dann muss man vielleicht auch mal Entscheidungen treffen, die langfristig nicht so gut gewesen wären, aus langfristiger Sicht. Aber ich gebe dir total recht, wenn man das kann, dann sollte man auch mal alles gerade stehen lassen, wenn es mal ein bisschen Ärger gibt oder wie auch immer. Und vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen und auf die Geschichte gucken, dass die andere Seite vielleicht happy ist. Ich muss jetzt mal gerade, ich habe mir so einen roten Faden gebaut vorher, weil ich finde das Thema so spannend. Und jetzt haben wir ein bisschen quer diskutiert und ein paar Sachen schon abgehandelt. Kein Podcast ohne die Frage zum Thema KI aktuell. Wie können KI Und oh, ich traue mich es gar nicht zu sagen, weil du es vorhin schon so ein bisschen negativ behaftet genannt hast, KI und Chatbots den Kundenservice verbessern. Lass von mir aus die Chatbots weg. Lass uns nur über KI reden. Wie kann KI den Kundenservice verbessern, ohne die menschliche Komponente zu vernachlässigen?
Sehr gute Frage. Und auch wenn ich das vielleicht eher negativ eingeordnet habe, ist es trotzdem so, dass KI Freund und Helfer ist, ja, meiner Meinung nach. Es ist erstmal neutral und das, was wir Menschen daraus machen, ist entweder gut oder schlecht, ja. Und in diesem Fall finde ich, KI kann natürlich unglaublich viel unterstützen. Aber das Ding ist einfach, was halt die meisten so extrem annervt an diesen ganzen Bots ist, dass du nicht weißt, wo du rauskommst. Das ist ein großer Fehler, finde ich. Also, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, bestes Beispiel eigentlich DHL. Da kriegst du erstmal eine Abfrage, also du rufst da an, dann steht da, bitte drücken Sie bla bla bla, dann gibst du deine Tracking-Nummer ein und danach wirst du weitergeleitet zu einem echten Menschen. Bedeutet, das ist erstmal Arbeitsersparnis für die Mitarbeiter, es funktioniert schneller und ich habe trotzdem schon mal eine gewisse Vorqualifizierung und spare mir auch Zeit damit. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass ich sagen kann, hier unterstützt KI in allen seinen möglichen Gegebenheiten, die menschliche Komponente, so dass mir dann schnell und kompetent weitergeholfen werden kann. Und genauso stelle ich mir KI vor. Sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie ein Problem, bleiben wir mal bei dieser Rechnungsanschrift, ja? Dass du irgendwie sagst, also entweder muss KI so gut werden, dass ich sagen kann, ich kann irgendwie auf einen Bot draufgehen, das ändert mir alles sofort ab, schickt mir die richtige Rechnung zu und dann war's das, dann ist für mich persönlich auch ein Haken dran, das ist mir egal, das muss auch kein Mensch für mich machen. Oder auf der anderen Seite muss das einfach besser kommuniziert werden. Was genau nimmt KI jetzt ab und ab welchem Punkt kann ich eine menschliche Komponente erwarten? Und da werden ganz viele Nutzer im Regen stehen gelassen, wo man sich so denkt, was soll ich da jetzt eintippen in diesen Bot, um am Ende diese Unterhaltung geschlossen zu bekommen? Da kriege ich so eine Krawatte und ich glaube, da kann jeder ein Lied von singen, wo man sich so denkt, warum habe ich jetzt gerade Zeit verschwendet, 10 Minuten diesen Bot zu füttern, um das Ticket geschlossen zu bekommen, ne? Und das ist etwas, was einfach extrem verbessert werden muss und wo sich jedes Unternehmen Gedanken machen muss, zwangsläufig, wo setzt KI an und wie kommunizieren wir das an den Endkunden?
Dann lass uns die Frage erweitern mit, vielleicht auch auf dich persönlich bezogen, welche Tools und Technologien sind für dich besonders hilfreich? Kannst auch gern konkret werden, wenn du möchtest, wenn du ein Tool nennen willst oder wie auch immer. Oder sind es Methodiken?
Also ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich bin ja die Vertrieblerin, die sich manchen Systemen auch einfach hingeben muss, sag ich mal, ja. Aber was ich zum Beispiel extrem cool finde, ist ChatGPT. Einfach weil es mittlerweile so dermaßen individuell auf Anliegen und Fragen eingeht. Und das ist zum Beispiel meiner Meinung nach jetzt gerade etwas, was mir den Vertriebsalltag extrem erleichtert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt auf den After-Sales-Service per se übertragen werden kann, aber sagen wir mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, Kunde meldet sich bei mir, ja, und der Kunde sagt, okay, ich bin unzufrieden, das und das hat nicht geklappt, die Kampagne ist verspätet online gegangen oder keine Ahnung, hat nicht funktioniert, dann könnte ich quasi ChatGPT als Berater nehmen und sagen, okay, ich habe jetzt folgende Ausgangssituation, ich habe diese Produkte, was könnte ich machen, um den Kunden wieder zufriedenzustellen, ja? So könnte man quasi eine beratende Komponente haben, bis hin zu, erstell mir einen Leitfaden, wie ich quasi ein strategisches Cross-Selling machen kann, weil ich einfach gesehen habe, der Kunde hat hier zum Beispiel Bedarf. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Tools, die bestimmte Prozesse automatisieren. Bestes Beispiel zu Calendly, ja? Wo sich ein Kunde dann ganz automatisch, sagen wir mal, der kriegt eine E-Mail, und dann steht da, ja, buch jetzt dein Feedbackgespräch, das ist unglaublich wichtig. Hier geht's nicht um den Verkauf, hier geht's um den Service. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Lass uns gerne mal draufschauen, buch dir jetzt dein Tool so. Und zack, hat das mir Zeit erspart, Arbeit erleichtert und der Kunde kann für sich selber einen passenden Zeitslot zum Beispiel buchen, ne? Also das sind so ad hoc die beiden Tools, die mir jetzt einfallen. Da gibt's sicherlich noch 1000 mehr, aber wie gesagt, ich bin Vertrieblerin. Und muss einfach mit dem arbeiten, was mir gegeben wird.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, als typische Vertrieblerin sagst du einfach mal ganz plank ein gutes CRM.
Ach so, ja.
Ja, aber auch das ist ein Tool, ja? Ja, natürlich, aber das ist für dich ja schon so selbstverständlich. Du glaubst gar nicht, wie viele Unternehmen noch ohne CRM arbeiten. Aber das, was du gesagt hast, jetzt Calendly zum Beispiel, ich bin ja auch ein Riesenfan von Calendly, aber ich bin ja auch HubSpot-Fanboy, das heißt, was Automatisierung und so angeht, die bieten das gleiche Tool an. Ich bin trotzdem irgendwie bei Calendly geblieben, obwohl ich ansonsten immer HubSpot nutze. Aber alleine dieses E-Mail-Ping-Pong nicht mehr zu machen, um Termine zu finden bei Personen, kann ich jetzt von mir reden, die sehr wenig Platz im Kalender haben, ist eine absolute Zeiterleichterung. Ich glaube, das sind, ich will nicht sagen, ob es 1-2 Stunden die Woche sind, wo ich Termine abstimmen hätte müssen, wo es dann bestimmt 3-mal hin und her geht. Und durch dieses Tool ist es so viel einfacher. Helena, mit Blick auf die Zeit, ich habe noch Dutzende Fragen, die ich dir stellen könnte. So viel Zeit haben wir jetzt aber nicht. Ich will auch die Hörer nicht überlassen. Ich möchte eine Frage zum Ende stellen. Mhm. Ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Von jemandem, die richtig im Vertrieb täglich auch draußen ist und so weiter. Welche Trends und Technologien, wieder KI, ja oder nein, aber welche Trends vor allem werden den größten Einfluss auf den Bereich haben, egal ob es jetzt Sales After Services sind oder ob Sales an sich ist, kann hier KI auch noch weiter reinkommen? Ja, wahrscheinlich. Aber was ist so das, was du so in der nächsten Zeit siehst?
Also was ich auf jeden Fall sehe, ist, dass definitiv, also das ist meine Vermutung, was sich sicherlich auch die nächsten Jahre bestätigen wird, ist einfach dieser Drang nach persönlichem Kontakt. Je mehr etwas digitalisiert, entmenschlicht wird, das hört sich jetzt so extrem an, aber du weißt, was ich damit meine, je mehr ich den Menschen aus einem Prozess rausnehme, desto mehr sehnt man sich wieder nach dem Menschen. Ja? Mittlerweile ist es wirklich so, ich weiß nicht, wie die Studienlage ist. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, aber ich kriege jetzt auch immer mehr Freundinnen mit. Ich bin jetzt Jahrgang 97. Normalerweise sagt man ja, hier die junge Generation sitzt am Handy, macht Online-Shopping. Das stimmt auch. Aber mittlerweile ist es so, dass ich auch sehe, dass viele, und da schließe ich mich mit ein, mittlerweile wieder die Stadt aufsuchen und einfach mal schauen, so bummeln gehen, sag ich mal, ja. Nicht mehr dieses bequeme One-Click, sondern wieder dieses Einkaufserlebnis in der Praxis zurückhaben wollen. So von wegen, das nervt mich hier alles, hier ist ein Pop-up da und hier noch was und hier noch mal so eine anschreiende Werbung und bla bla bla. Und da gehe ich lieber raus und sehne mich wieder nach diesem praktischen Einkaufserlebnis, sag ich mal. Ja, und das ist so eine Beobachtung, die ich einfach aus meinem persönlichen Umfeld beobachten kann. Vielleicht ist das auch die Ausnahme. Kannst du vielleicht auch als Marketing-Experte nochmal ein Sätzchen zu loswerden. Und genau das vermute ich auch in dem ganzen, ich sag mal, Sales-Cycle. Dass einfach dieser menschliche Kontakt mehr denn je verlangt wird, weil die Leute Angst haben und das auch selber schon sehen und erleben auch, dass sie in ihrem persönlichen Bedürfnis nicht mehr gesehen werden. Ich glaube, das ist so ein großer Zukunftstrend oder eine Perspektive, auf die sich Unternehmen stützen sollten, wenn sie weiterhin am Kunden dranbleiben wollen und den Kunden auch langfristig an sich binden wollen. Und natürlich wird KI auch eine riesige Komponente einnehmen. Tut es ja jetzt auch schon, aber dass man einfach KI sozusagen als so gut verbessert, dass es als virtueller Vorberater agieren kann, zumindest was die Vorqualifizierung angeht, und dann im Endeffekt der Mensch nur noch in seiner höchsten Kompetenz gefordert wird. Das ist so meine Vermutung, was die Trends und Technologien angeht.
Das unterschreibe ich zu 100%. Also,
ja?
Ich glaube, die Firma, die es schafft, diese Technologien, Automatisierung, KI, Online-Marketing, was auch immer, alles, was in der Masse uns hilft, mit Leuten zu kommunizieren, perfektioniert, um am Ende mit einem persönlichen Kontakt trotzdem die Vertrautheit aufzubauen, das ist die große Kunst im Sales. Egal, und Kundenbetreuung. Und ich glaube, es gehört einfach rundum dazu. Wer das schafft und da auch nicht spart, also es gibt Studien, ich habe irgendwas, also mein Geschäftspartner hat mir gesagt, dass Klarna wohl den kompletten Support nur noch mit KI-Steuerung macht und irgendwie 20% oder 30% mehr Umsatz macht deswegen. Also ich kriege die Werte nicht ganz zusammen. Da scheint es auch irgendeine Studie zu geben. Und das finde ich erschreckend, dass das natürlich, wenn die Leute das hören, alle denken, okay, das ist der richtige Weg. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg. Langfristig. Kurzfristig kann das gut sein, dass das hilft. Aber langfristig, glaube ich, müssen wir aufpassen mit sowas. Deswegen würde ich dein Abschlussplädoyer einfach so stehen lassen, würde sagen, Mario hat mit unterschrieben und wir beenden die heutige Folge. Vielen, vielen Dank, Helena. War viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu diskutieren.
Danke dir, Mario, auch für das Interview. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich als Vertrieblerin, gar nicht die klassische Online-Marketerin, hier auch Mehrwert geben konnte an deine Zuhörerschaft.
Mein toller Impulse.
Danke.
Gerne. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Helena noch der Hinweis von mir zum Auslauf des Early Birds für unsere Hauptkonferenz in Mainz im September. Am 31.05. läuft es aus. Denkt dran, alle, die bis 31.05. das Ticket kaufen, dürfen mitbestimmen, was auf der Agenda ist im Call for Paper. Ihr kriegt Stimmrecht. Das ist bei uns relativ einzigartig, dass ihr mitbestimmen dürft. Also nutzt das und nutzt die tieferen Preise. Ab 31.05. wird es dann teurer. Der Link zu unserer Konferenzseite, ihr könnt auch einfach OMT 2025 googeln, dann kommt ihr wahrscheinlich auf die Seite. Aber findet ihr auch in den Shownotes. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.